Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hallo, ich bin Susanne Burg. Wie kommt es, dass manche Menschen mit Schicksalsschlägen, Krisen oder Niederlagen besser umgehen können als andere Menschen? Resilienz taucht als Begriff in dem Zusammenhang häufig auf. Eine neue Ausstellung im Schwulenmuseum in Berlin widmet sich jetzt den Strategien der Resilienz. Und dabei geht es ganz konkret um einen Menschen. Eberhard Brooks, ein schwuler Mann, der von 1917 bis 2008 gelebt hat. Die Ausstellung zeigt, wie Eberhard Brooks im nationalsozialistischen Berlin und in der Nachkriegszeit immer wieder Schlupflöcher gefunden und so seine schwule Identität und Sexualität ausgelebt hat. Heute Abend wird die Ausstellung eröffnet. Kuratiert hat sie Neo Seefried und mit Neo Seefried habe ich mich im Schwulenmuseum getroffen.
Wir sind jetzt hier im Schwulenmuseum in der Ausstellung. Erstmal hallo Neo Seefried.
Hallo.
Ja, die Ausstellung ist gerade fertig geworden.
Genau, es wurde gerade gesaugt.
Können Sie vielleicht erstmal so ein bisschen den Raum beschreiben?
Ja, wir stehen hier in der Ausstellung Strategien der Resilienz, Einblick in das Leben von Eberhard Brooks. Und der Raum ist ein sehr offener und weiter Raum. Wir haben eine Szenografie gewählt, die viele Auslassungen auch zulässt, aber auch permeable Wände, Widerstandskraft. Wir sind farbig in Pink und Grün, Grün angelegt auch an Tinte, die Eberhard Brooks immer verwendet hat. Pink so ein bisschen campy und schrill, um seine Lebensfreude auch wieder zu sehen. Und wir haben überall so ein bisschen auch so silberne kleine Akzente. Wenn das Licht drauf fällt, ist es vielleicht manchmal schwer, auch das zu lesen. Das ist auch so gewollt, da muss man näher rangehen und mehr Intimität auch zulassen.
Die Ausstellung heißt ja Strategien der Resilienz. Und Sie schreiben im Text zur Ausstellung, dass Eberhard Brooks ein Mann war, der in bemerkenswerter Weise von Resilienz geprägt war. Woran machen Sie das fest? Oder beziehungsweise vielleicht erstmal, wer war Eberhard Brooks? Mhm.
Eberhard Brooks ist ein schwuler Mann gewesen, der 1917 in Lichtenrade geboren wurde. Der lebte sein Leben lang in Berlin und ist dort in Berlin durch unterschiedliche Systeme gegangen und hat sich aber als schwuler Mann immer wieder seine eigenen Freiräume erkämpft. Und erkämpft ist vielleicht das falsche Wort, weil Eberhard Brooks in vielen Dingen vielleicht eher heute als Mitläufer gelesen werden würde. Er hat sich aber durch das System teilweise geschlängelt und sich vielleicht Dinge herausgenommen, die sich queere Menschen, schwule Menschen während des Nationalsozialismus nicht hatten rausnehmen können, weil sie vielleicht auch nicht die Privilegien besessen haben. Und er hat sehr viele unterschiedliche Rückschläge in seinem Leben durchgemacht und hat aber dann immer eigene Wege gefunden, wie er damit umgeht. Heißt, der hat den Nationalsozialismus mit Paragraph 175 mitgemacht. Er hat den großen Verlust seines Partners mitgemacht. Er war in einem geteilten Berlin vorher, in einem Nachkriegs-Berlin. Und das wird so in unterschiedlichen Kapiteln in der Ausstellung erzählt.
Sie haben ja eben auch das Archiv von Eberhard Brooks. Inwiefern hat das Sammeln für ihn vielleicht auch geholfen, in schwierigen Zeiten zu überleben? Also inwiefern kann einem vielleicht das Aufheben von Dingen auch so eine Sicherheit geben?
Also ich interpretiere das Sammeln als ganz zentralen Punkt seines Lebens. Er hat ja seit 1933 bis zu seinem Tod in der gleichen Wohnung gelebt und dort wirklich alles angesammelt an Erlebnissen, die er in seinem Leben gemacht hat. Heißt, wir reden von Postkarten, Briefe, allerlei Dokumente, aber auch alle Fotografien, die er gemacht hat, die er selbst gemacht hat. Er hat auch gemalt, aber auch ganz viel banale Dinge vielleicht, wie irgendwelche Unterleger und Untersetzer für Gläser und solche Dinge. Und am Ende seines Lebens war diese Wohnung vollgestopft. Und ich glaube, genau dieses Vollgestopftsein war auch so ein Gefühl, eingebettet zu sein, war ich ein bisschen geschützt auch vor der Welt dort draußen.
Sie haben verschiedene Kapitel in der Ausstellung. Vielleicht beginnen wir mal mit einem Kapitel. Die dreht sich um die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Mhm. Was ist da zu sehen?
Genau, das ist das Kapitel Strategien des Handelns, wo ich ja vorhin schon ein bisschen angesprochen hatte, dass sich Eberhard ja eher dem System angepasst hat. Heißt, er war jetzt kein Freiheitskämpfer und ist nicht dadurch aufgefallen, dass er irgendwelchen Aktivismus betrieben hat. Nein, er war ab 1938 im Wehrdienst, hatte aber eine Behinderung am Fuß. Heißt, er wurde stationiert in Berlin-Schulzendorf und hat aber in seinen eigenen Interessen relativ subversiv gehandelt. Er ist in Dampfbäder zu der Zeit gegangen, hat andere schwule Männer für Sex getroffen. Und man muss sich ja vorstellen, ab 1935 wurde ja der Paragraph 175, den es schon ein bisschen länger gab, der wurde ja verschärft. Heißt nur allein schon, einen Mann zu küssen oder sogenannte wollüstige Absichten zu haben, hätte bedeuten können, dass man ins Gefängnis, bestraft, verfolgt oder auch ermordet wurde. Eberhard wurde nie etwas davon und hat dann auch weiterhin auch wirklich richtige Partnerschaften und Liebschaften geführt. Vielleicht gehen wir dann genau.
Er hat auch seine Briefe und Postkarten gesammelt.
Genau, er hat seine Briefe und Postkarten gesammelt und wir haben hier ein sehr besonderes Zeitzeugnis von einer Liebschaft zu einem Soldaten aus Tschechien, damals Böhmen und Mähren. Eberhard war dort, weil er zu einem Lehrgang nach Pardubice sollte. Er durfte aber dort gar nicht teilnehmen, weil er eine Behinderung hatte. Heißt, er hat eigentlich 3 Monate seine Zeit verbracht, hat dann dort in der Sauna Stena kennengelernt und diese haben ein Verhältnis miteinander angefangen. Nach 3 Monaten musste er ja wieder Pardubice verlassen und sie haben aber ihre Beziehung aufrechterhalten. Und in dieser Zeit haben sie sehr, sehr viele Briefe miteinander geschrieben und wir haben hier alle Briefe, die Eberhard von Stena erhalten hat, im Museum, im Archiv und einen Teil davon ausgestellt. Und in diesen Briefen geht es um ihre Liebe zueinander, aber auch die politische Auseinandersetzung, was bedeutet es, als tschechischer und als deutscher Soldat auch eine Beziehung zueinander haben. Wie stehen wir auch zueinander im Krieg? Und das ging dann Ende 44 bis 45 und nach Kriegsende ist der Kontakt dann abgebrochen.
So, dann gehen wir mal vielleicht zum anderen Kapitel.
Klar.
Wir gehen hier vorbei an einem roten Sessel mit einer schönen Lampe. Da sieht man.
Die hat er selbst gestaltet. Und es sind alles Originale. Außer der Tisch, aber das ist der Sessel, wo Eberhard immer drauf saß.
Ach, wie schön, denn er war auch Künstler.
Genau, er war Künstler und das ist etwas, was wir hier und da sehen, aber was weniger behandelt wird in der Ausstellung.
So, jetzt kommen wir zu dem Kapitel Strategien der Liebe. Mhm.
Genau, ich hatte ja schon erzählt, dass Eberhard immer wieder Partnerschaften geführt hat und eine war ganz zentral für sein Leben, nämlich die Partnerschaft zu Hansi. Hansi heißt eigentlich Hans-Joachim Pelke, war 5 Jahre jünger als er und sie lernten sich über eine Briefanzeige kennen im Amicus Briefbund. Muss man sich so ein bisschen so wie so eine queere Kontaktbörse der 50er Jahre vorstellen. Alles natürlich immer unter dem Deckmantel der Freundschaft. So hat dann auch deren Beziehung funktioniert. Und die beiden waren ein Paar von 1952 bis 1963, was eine sehr, sehr lange Zeit ist. Und wir haben auch, wenn wir kurz hier rüber gehen, ein paar Bilder, die sich vielleicht auch einfach auf die Jetztzeit sehr gut übertragen lassen. 2 Männer, die wandern gehen, die in den Urlaub fahren. Es ist so diese Gay-Wanderlust und sehr viel Lebensfreude. Und wenn wir auf die andere Seite schauen, sehen wir Nacktfotografien. Eberhard hat sehr viel ausprobiert und hat aber auch mit Hansi zusammen sich sehr viel selbst inszeniert und Fotos gemacht.
Und auch eine Tonaufnahme gemacht,
ja.
Auch die ist zu hören. 1963 eine private Aufnahme, die ist hier jetzt nur unter Kopfhörern zu hören. Deswegen hören wir die jetzt einfach mal, die haben sie uns zugeschickt, einfach mal so.
Ei, hör mal die schöne Musik. Ja, die ist aber herrlich. Oh, der bläst ja wieder mal eine Solo-Sache dahin, was?
Ja, er bläst ja wirklich was Großartiges dahin.
Darf ich bitten, mein Fräulein?
Ja, bitteschön. Ach, sprechen Sie tief, liebe Dame.
Ja, ich bin ja jetzt im Stimmwechsel.
Stimmbruch? Ja, ich bin im Stimmbruch.
Also der Ton heißt Eberhard und Hansi am Herumblödeln.
Das ist so ein ganz kleiner Ausschnitt, wo man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen kann, wie die beiden so miteinander umgegangen sind. Man muss sich vorstellen, Eberhard war so eine sehr quirky, lustige Person, der auch nicht so viel auf die Meinung anderer gegeben hat. Und die beiden spielen so, als wären sie Frauen und ja, lachen zusammen und so, entschuldigen Sie, sehr feiner Herr. Ich muss sagen, es ist auch etwas, wo ich mich direkt mit ihm verbunden gefühlt habe und auch dachte, wow, das ist auch Drag. Mhm. Und das ist so, es ist so viel Fluidität in deren Geschlechtsidentität, die sie vielleicht damals gar nicht so wahrgenommen haben.
Ich meine, wir reden ja jetzt von den 60er Jahren. Unter welchen Bedingungen war denn eigentlich eine feste Beziehung möglich?
Ich meinte ja gerade eben schon unter dem Deckmantel der Freundschaft. Also es gab Räume, in denen man sich treffen konnte, aber die waren halt nie wirklich sicher. Wir hatten immer noch den Paragraph 175, wenn wir jetzt die 60er sind, dann haben wir jetzt schon ein geteiltes Deutschland. Und in Westdeutschland wurde der weiterhin geführt, nicht mehr ganz so streng. Aber auch in Ostdeutschland war das auch nicht wirklich möglich. Diese Gesetze wurden später gelockert, aber eigentlich wurde ja der Paragraph 175 erst 1994 endgültig abgeschafft. Heißt, homosexuelle Beziehungen waren strafbar und wurden immer noch verfolgt.
Die Beziehung zwischen den beiden, die endet ja auch tragisch. Hans bringt sich um, dann auch noch Hansis Mutter, ja, die ihm so das Coming-out, das schwule Leben sehr erschwert hatte. Wie geht denn Eberhard Brooks damit um, weil es ja auch immer wieder um die Resilienz geht?
Mhm. Also Eberhard hat danach versucht, seinen Tod, den Tod seines Partners auch künstlerisch zu verhandeln. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen makaber, aber wir haben eine Fotografie in der Ausstellung, die Eberhard gemacht hat, wo wir einen Ausschnitt von Hansi auf dem Totenbett sehen. Dieses Bild hat er in vielfacher Weise reproduziert und immer wieder neu inszeniert. In seiner Wohnung, an anderen Orten. Vielleicht hatte er Möglichkeiten, in kleinen Zeitschriften etwas von ihm zu zeigen. Heißt, er hat so über die Jahre versucht, auch Hansi seinen Raum weiterhin zu geben. Man muss aber auch sagen, dass Eberhard sich in den 60ern sehr stark zurückgezogen hat und viel alleine auch auf sich gestellt war, weil in der Zeit konnte man nicht öffentlich eine schwule Partnerschaft betrauern, nur mit anderen Queers. Und da hatte er vielleicht nicht so ein gutes Fürsorgenetzwerk wie unsere zeitgenössische Position, in der wir das verhandeln.
Die zeitgenössische Position, in der Sie das verhandeln, es gibt ja auch noch einen Nebenraum. Wir müssen mal schauen, wie laut es da ist.
Ja, ich kann den sonst auch einfach leiser, ich kann den auch kurz leiser machen.
Vielleicht. Mhm. Genau, wir gehen mal hier in den Raum. Da zeigen Sie nämlich auch eine Videoarbeit, bei der es um die aktuelle Clubkultur geht. Warum haben Sie diese zeitgenössische Position mit einbezogen?
Für mich ist das so ein bisschen die Erweiterung, wie es aussehen hätte können, wenn Eberhard ein kollektives queeres Netz gehabt hätte. Weil er hatte FreundInnen, aber er war schon eine Person, die immer viel so in Zweier- oder Dreierbeziehungen war. Und dieser Film, I Don't Want to Be Just a Memory von Saint Uttamachot, ist ein Film, in dem queere Gemeinschaft verhandelt wird, aber mit einem sehr traurigen Thema, nämlich mit Suizid und Substanzmissbrauch. Denn vor allen Dingen in den letzten Jahren haben wir in der queeren Clubkultur sehr viele Menschen aufgrund dessen verloren. Und in dem Film zeigen wir eigentlich, wie unterschiedliche Hinterbliebene und Freundesgruppen zusammen trauern, aber auch diese Tode verhandeln und sich gegenseitig aufbauen und diese auch besprechen und dem Raum geben. Und ich glaube, diesen Raum, den musste Eberhard in irgendeiner Form für sich selbst finden. Und hier gibt es ja einfach diese kollektive, fürsorgliche Weitertragung davon.
Wenn wir nochmal den Bogen schlagen zur Resilienz, das ist ja heute als Begriff weit verbreitet, gerade wenn es um Mental Health geht und Strategien. Was erzählt einem denn das Leben von Eberhard Brooks? Da lässt sich da was draus lernen?
Also für mich erzählt das unterschiedliche Dinge. Auf der einen Seite erzählt das für mich, dass man in unterschiedlichen Lebensabschnitte jeweils neue Wege finden kann, sogenannte Coping-Mechanismen. Nur weil in dem einen Lebensabschnitt der eine gut funktioniert hat, heißt das nicht, dass der im nächsten Lebensabschnitt immer noch funktionieren wird. Ich glaube, er lernt uns, dass wir diese Dinge verhandeln müssen, mit anderen Menschen vor allen Dingen und nicht nur für uns selbst. Aber was mir auch sehr wichtig ist, aufzuzeigen, das ist eine Lebensgeschichte, die keine Opferposition für sich claimt, sondern eine Position, die sagt, ja, ich habe unterschiedliche Dinge erlebt, die waren herausfordernd, aber ich habe mich weiterentwickelt und ich bin als queere Person jemand, der über sein eigenes Leben handelt, obwohl die Person zu einer Zeit gelebt hat, wo es teilweise sehr schwierige Umstände hatte.
Ja, vielen Dank für die Führung und das Gespräch.
Herzlichen Dank.